boat, heißt es da auf Englisch, geht aber eigentlich weiter zurück. Schon der römische Gelehrte, das habe ich jetzt nachgelesen, ist nicht meine eigene Erkenntnis, Cicero, 53 vor Christus, schrieb er an seinen Freund Curio, ubicumque es in eadem es navi, das heißt, wo du auch bist, du sitzt im selben Boot. Damit erhoffte sich Cicero eine Verbesserung der politischen Verhältnisse und wollte eigentlich versuchen, den Curio auf seine Seite zu ziehen, dass er mit ihm da etwas zusammenspannt. Wir sitzen im selben Boot. Ich mache mal Szenenwechsel. Könnt das alles vergessen, was ich jetzt gesagt habe? Pretoria war eine unserer Dienststellen in Südafrika. An einem Nachmittag klingelt das Telefon. Am anderen Ende meldet sich eine Stationsschwester von der Notfallaufnahme in einem der Krankenhäuser in Pretoria. Übrigens, ich war in verschiedenen Krankenhäusern als deutscher Seelsorger bekannt, wenn mal jemand da ist, mit dem man Deutsch reden muss. So. Da hat die Frau mich angerufen und gesagt, ob ich innerhalb der nächsten Stunde kommen könnte. Sie haben einen jungen Schweizer hier, der war in einem Autounfall verwickelt, schwerer Unfall und hat wohl mehrere Rippen, Wirbelbrüche. Und es sieht schlecht um sein Leben aus. Der junge Mann ist völlig verzweifelt, er ist ansprechbar, aber kann selber nicht viel reden, versteht kaum Englisch, ein bisschen, aber kann sich nicht ausdrücken. Können Sie kommen und mit ihm sprechen? Halbe Stunde später sitze ich bei ihm am Bett, versuche mit ihm zu sprechen, mache Kontakt so gut wie es geht und es steht nicht gut. Die Prognose der Ärzte, erste Untersuchungen, wahrscheinlich völlig querschnittsgelähmt, wenn es überhaupt geht, irgendetwas zu machen. Ein junger Kerl, Mitte 20. Ich finde von ihm raus, dass er eine Freundin hat in der Schweiz, die wollte ihn in ein paar Wochen besuchen kommen. Er war für einen längeren Arbeitseinsatz in Südafrika, musste dort für eine Firma was arbeiten. Und bei so einem Ausflug hatten sie einen Autounfall erlebt. Und es ging tragisch aus für ihn. Dann frage ich ihn nach seinen Hobbys. Dann sagt er, er spielt in der Band Schlagzeug. Ich sage, ach du armer Tropf, zum Schlagzeugspielen brauchst du Hände und Füße. Er sagt, ja. Dann erkläre ich ihm, dass ich Pastor bin. Dass ich Pastor bin, und in dieser Situation, in der er jetzt ist, eigentlich gerne für ihn beten möchte. Ob er da zustimmt. Dann sagt er nein. Er möchte das nicht. Und er gesteht mir, ich habe mich bisher nicht um Gott gekümmert. Ich glaube nicht an ihn. Und jetzt, wo ich in der Notlage bin, ihn bitten, dass er mir hilft, das finde ich geheuchelt. Das ist nicht echt. Ich gestehe ihm, dass das wirklich eine mutige und eine ehrliche Antwort von ihm ist. Aber das bringt mich jetzt in ein Dilemma. Er sagt, wieso? Sag ich, ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Ich bin überzeugt von der Macht Gottes. Und ich weiß, dass er helfen kann. Egal wie die Notlage ist. Was soll ich jetzt machen, wenn ich nach Hause komme? Ich bete regelmäßig. Es war da schon spät Nachmittag dann. Sag ich, wenn ich heute Abend bete, was soll ich denn zu Gott sagen? Soll ich sagen, da liegt jetzt der junge Christian im Krankenhaus, ist vom Halswirbel bis runter zum Rückenwirbel alles durchbrochen, kaputt. Was soll ich Gott sagen? Bitte kümmere dich nicht um ihn, lass ihn liegen, so wie er liegt. Das sagte er. Das wäre auch keine gute Lösung. Sag ich, stimmst du zu, dass ich für dich beten kann? Sagt er ja, dann mach das. Dann sage ich zu ihm, da muss ich ja nicht erst nach Hause fahren, um das zu machen. Das kann ich ja gleich hier tun. Ja, es ist nicht clever, es ist mir halt da so eingefallen. Na, echt, es mag jetzt clever klingen, aber da ist mir nichts Besseres eingefallen. Warum soll ich erst nach Hause fahren und dann für ihn beten? Sag ich, das kann ich gleich hier machen, wenn du zustimmst. Er lag unbeweglich in seinem Bett. Sag ich, halt meine Hand hin, leg deine Hand auf meine. So schließen wir uns zusammen und beten miteinander. Da habe ich für ihn gebetet. Habe ihm eine gute Nacht gewünscht und ein zuversichtliches Herz. Und dann habe ich mich von ihm verabschiedet. Er ist noch an diesem Abend operiert worden. Es war nicht einfach. Wir sitzen alle im gleichen Boot. In dem Predigtext, den ich vorhin vorgelesen habe, von der Stillung des Sturmes, ist das Boot und der Sturm nicht nur so eine Metapher, wie sie jetzt da im Kinderlied uns nahegebracht und wir mit hineingenommen wurden, sondern in diesem Text, den Lukas uns übermittelt, ist das Ereignis eine lebensbedrohliche Wirklichkeit für die Leute, die da zusammen mit Jesus in dem Boot waren. Und die Geschichte, die dazu führt, ist vielen Bibellesern oder das Ereignis an sich als ein Wunderbericht bekannt. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Ja. Ein Wunderbericht, der mit den Worten beginnt, es begab sich an einem der Tage. Da habe ich mich gefragt, was waren das für Tage? Wir lesen normalerweise Bibeltexte einfach so, wie sie jetzt dastehen, aber dann so eine kleine Notiz, die überliest man leicht. Es war an einem der Tage. Es ist ja immer so, dass gewisse Ereignisse haben Folgeerscheinungen oder vorgehende Erscheinungen oder Begebenheiten und dann akkumuliert sich das und irgendwann passiert dann etwas und man fragt sich, hätte das irgendwie vorher schon erkannt werden können? Was waren das für Tage? Lukas 6, ich greife ein bisschen zurück im Evangelium. Ich denke, in unserer Auslegungsserie, die der Björn begonnen hat über das Lukas-Evangelium, müsste das jetzt allen schon mal bekannt sein. Ich wiederhole es einfach noch mal kurz in Stichworten. Nach einer Nacht des Gebetes, Lukas 6, beruft Jesus seine 12 Jünger. Nennt sie Apostel oder Abgesandte oder wie man das auch sagen muss. Und denen folgt eine große Menschenmenge, weil sie gehört haben, dass mit Jesus und um Jesus, immer wo der ist, da passiert etwas Interessantes. Und wenn er was sagt, dann sagt er auch etwas, was irgendwie, hey, hoppla, haben wir so noch nicht gehört, ist was Neues. Und so kamen also viele Leute. Hatten gehört, dass er Kranke heilt, Menschen befreit von unreinen Geistern, heilt und ja. Und als da so viele Leute zusammen waren, hielt Jesus denen eine längere Rede. Wird da in Lukas 6 berichtet. Ähnlich im Stil der Bergpredigt hat denen gesagt, worauf es im Reich Gottes eigentlich angeht. Danach heißt es, geht er nach Kapernaum, wo die Begegnung mit dem Hauptmann und seinem schwerkranken Diener stattfand. Der bittet, dass Jesus zu ihm kommen soll, um den Diener zu helfen. Und dann, als Jesus auf dem Weg dorthin ist, schickt der Hauptmann wieder Leute zu ihm zurück und sagt, bemühe dich nicht, in mein Haus zu kommen. Ich bin es gar nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Sag nur ein Wort und dann wird mein Diener gesund. Daraufhin sagt der Herr Jesus verwundert zu den Leuten, die ihm da gefolgt sind. Solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Wie der Römer da jetzt zum Ausdruck bringt. Naja, Geschichte geht weiter. Von dort aus Kapernaum hat er sich nach Nain begeben. Nain, das liegt im, wie heißt das oben, im jüdischen Bergland irgendwo oder im galiläischen Bergland. Ist auf jeden Fall Luftlinie 31 Kilometer von Kapernaum entweg. Google Maps hat mir gesagt, wenn man zu Fuß dorthin läuft, braucht man 12 Stunden. Nur mal ein bisschen die Ereignisse, es läuft ja nicht alles so minutiös ab, sondern da ist auch Zeit dazwischen. Und die haben damals kein Taxi gehabt, kein Uber, keine Fahrräder und Zeugs. Meistens sind sie zu Fuß gelaufen oder wie sie immer das ging. Ja, dort hat er in Nain den Jüngling der Witwe, den sie gerade zu Grabe trugen, vom Tod aufgeweckt. Und die Botschaft davon, die hat sich dann sehr schnell ausgebreitet. Die Leute haben gesagt, Mann, da hat Gott jetzt sein Volk besucht. Das heißt, sie haben in Jesus erkannt, Gott ist irgendwo da am Werk und macht was durch ihn. Als das so die Runde dreht, hört der Johannes der Täufer das. Der sitzt im Gefängnis, weil er dem Herodes gesagt hat, was du machst, das ist nicht so ganz gut und nicht gesetzmäßig. Und eigentlich hättest du damit die Strafe verdient. Da hat er gesagt, solche Leute brauche ich nicht, die mir dagegen reden. Ab ins Kittchen. Jetzt sitzt der fest. Der hat auf Jesus hingewiesen, der hat ihn getauft. Der hat gesagt, das ist der Sohn Gottes, das Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Und was ist jetzt? Ich sitze im Gefängnis und der läuft da draußen frei herum. Lässt hinschicken, bist du der, der kommen soll, oder muss man auf einen anderen warten? Jesus hat mit großer Achtung von ihm geredet, hat sich mit ihm verglichen, hat gesagt, Leute, der war wichtiger als alles von euch. Die Leute, die sich von ihm taufen ließen, haben geglaubt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das verachtet und sie ließen sich nicht taufen. So war auch ihre Einstellung dann zu Jesus. Naja, und dann hat Jesus die Einladung bei einem Pharisäer angenommen, ist dahin gegangen, hat schöne Gesellschaft gehabt. Da passiert das dann mit dieser zweifelhaften Frau, die Jesus mit ihren Tränen die Füße nass macht und mit den Haaren abtrocknet. Und der Pharisäer sagt, man, wenn der Sohn Gottes wäre oder ein Prophet, dann wüsste er, was das für eine Frau ist und dann hätte er mal schon was gesagt. Jesus sagt nichts, aber belehrt ihn dann und sagt, guck mal, was die gemacht hat und was du nicht gemacht hast. Und belehrt ihn über die Bedeutung von Schulderkenntnis, von Vergebung und von Liebe. Tja, eben, wieso sage ich das eigentlich? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das sind so die Vorereignisse. Die Jünger sind immer dabei, werden aber nicht expressis verbis genannt, aber erleben mit, was Jesus tut. Und die Frage ist, was haben die denn aufgenommen? In Kapitel 8, da erklärt Jesus noch einmal ein paar Gleichnisse und sagt, seht zu, wie ihr hört. Achtet darauf, was ihr hört. Und dann aus dem, was ihr erlebt und hört, welche Folgen ihr daraus zieht oder Konsequenzen für euch und euer eigenes Leben. Und ja, so ist die Frage, was würden wir denn daraus lernen, wenn wir diese Texte lesen und für uns aufnehmen? Und dann kommt dieses Ereignis, die Überfahrt über den See, so schön im Sturm gesungen hier im Kinderlied. Ja, mit dem Boot über den See fahren war für mindestens 4 von den Jüngern Jesu, bevor sie berufen wurden, ihr Alltagsgeschäft. Davon haben sie gelebt und das war ihr Betrieb. Jetzt hilft Jesus seinen Jüngern, dass sie vielleicht ganz neue Erkenntnisse gewinnen über sich und auch über ihren Glauben und ihre Beziehung oder ihr Vertrauen zu Gott. Ich kann mir vorstellen, dass nach all diesen Ereignissen der Herr Jesus es genossen hat, einmal weg von den Leuten zu sein, die ihn immer umringt haben. Einmal im Boot zu sein, nur mit den Seinen zusammen. Die Ruhe auf dem Wasser. Und man nicht immer mit Leuten reden zu müssen. Das tut auch mal gut. Und dass man dabei einschläft, ist manchmal wie in der Predigt. Die gleiche Stimme, das gleiche Plätschern vom Wasser, es tut gut. Und man kann die Augen einfach mal zumachen und nach innen hören. Jesus schlief ein. Ich kann es ihm verstehen, nachvollziehen, so ein Nickerchen zu machen. Und dass in solchen Situationen ein Wetterwechsel und ein bisschen Wind oder auch ein Sturm einen nicht gleich aufwecken, das kenne ich zur Genüge aus meiner Bundeswehrzeit. Je mehr es schaukelt, umso besser schläft man. Und je weniger man zum Dienst gerufen wird, umso besser ist es. Ja. Den Jüngern ging es wahrscheinlich anders. Sie waren wach. Frage, was haben sie während der Fahrt gedacht? Haben sie nochmal die letzten Ereignisse nachgedacht oder schon drüber reflektiert und vorausgeplant? Was machen wir dann am anderen Ufer? Wie wird es da weitergehen? Wir wissen es nicht, wird nichts davon gesagt. Angesichts jedenfalls des plötzlich aufkommenden Sturmes und der drohenden Gefahr unterzugehen, bitten sie Jesus um Hilfe. Bei den anderen Evangelisten, Markus und Matthäus, berichten das gleiche Ereignis. Da heißt es, die Wellen, die waren so groß, dass schon das Schiff voll Wasser war. Ja, und da habe ich mir damals, als ich meine erste Bibel kriegte und das gelesen habe, habe ich mir aufgeschrieben, Angst in der Gegenwart Jesu. Und dann habe ich dazu geschrieben, wahrer Glaube lässt sich nicht erschüttern. Als ich das jetzt nochmal gelesen habe, habe ich mich gefragt, kann man das so sagen? Wahrer Glaube lässt sich nicht erschüttern? Die Jünger sagten, Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Und ich habe mir aufgeschrieben, das ist die große Sorge, auch von uns Menschen. Wir kommen um. Wir kommen um und das juckt dich nicht. Und du kümmerst dich nicht um uns. Aus solcher Erfahrung ziehen die meisten Menschen den Schluss vom Abwesenden oder vom schlafenden Gott. Oder sogar, es gibt keinen Gott. Weil in diesen Situationen ist es aus. Zwei Fragen ergeben sich, die in diesem Text stehen. Die erste Frage ist, Jesus an seine Jünger, wo ist euer Glaube? Und die Jünger untereinander fragen, wer ist dieser Mann oder dieser Mensch? Aus der Dogmatik Aus der Dogmatik kennen wir den sogenannten rettenden Glauben oder den seligmachenden Glauben. Da heißt es in der Bibel, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Das haben die Apostel gesagt und so haben das Leute erlebt. Im Evangelium steht, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist also der rettende, der seligmachende Glaube, den kennen wir. Und dann gibt es den bekennenden Glauben. Da schreibt der Paulus im Römerbrief zum Beispiel, wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht, wenn man mit dem Mund bekennt, wird man gerettet. Den bekennenden Glauben sprechen die meisten Christen Sonntag für Sonntag, wenn das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst gesagt wird. Da bekennen wir unseren Glauben an Jesus Christus, an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde und an den Heiligen Geist, der uns mit Gott verbindet. Das ist der bekennende Glaube. Und die Frage ist, für die Jünger in ihrer ernsten Lage, welchen Glauben sucht denn Jesus? Wo ist euer Glaube? In der Situation, in der sie stecken, haben sie keine Zeit, über Glauben nachzudenken. In dem Augenblick, wo Angst und lebensbedrohliche Situation einen umgeben, da denkst du nicht. Da ist dein Verstand ausgeschaltet, da geht alles nur noch über den Überlebensdrang. Wie kann ich überleben und wie aus dieser Situation herauskommen? Die einzige Hoffnung, die sie haben, ist Jesus. miteinander sind sie dem Schicksal ausgeliefert. Das Boot ist voll Wasser. Wenn ein Boot voll Wasser ist, nur um das mal zu sagen, dann ist es von dem Titanic Ding nicht mehr weit weg. Da geht es nur noch unter, weil dann die Schwerkraft übernimmt. Und alles, was drin ist, schwimmen in dieser Situation, bringt auch nicht weiter. Die einzige Hoffnung, Jesus schläft, kümmert sich nicht um uns. Der Matthäus berichtet in seinem Evangelium die Frage der Jünger, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen und umkommen? Die direkte Frage, du schläfst und kümmerst dich nicht um uns. Wer hat nicht schon mal so eine Erfahrung gemacht und im Stillen gedacht, ich sitze jetzt hier, kümmert sich Gott um mich? Nimmt er Anteil an meiner Situation? Kann ich mit ihm rechnen oder auf ihn zählen? Ist es Kleinglaube, wenn Jesus, so wie es bei Matthäus berichtet wird, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ist es Kleinglaube, wenn man Angst hat um sein Leben? Gottfried Vogt sagt, es ist nicht unter der Würde eines Christen, Angst zu haben. Damit will er sagen, Leute, ihr dürft Angst haben. Das hat der Herr Jesus auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Setzt aber ein Aber dazu. Aber, seid zuversichtlich. Ich habe die Welt überwunden. Und dieses Aber hilft dazu, dass Angst und Trübsal uns nicht von der Liebe Gottes scheiden können. Wir dürfen Angst haben. Wir dürfen auch zweifeln. Selbst am letzten Tag, bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, heißt es von einigen seiner Jünger, etliche zweifelten. Da hatten sie immer noch Zweifel, wie das ist. Glaube, ihr lieben Freunde, ist keine Verfassung oder ein physisches Empfinden. Glaube kann man auch nicht durch Glaubenssätze lernen oder durch Experimente erproben. Glaube hat seinen Grund außerhalb aller menschlichen Möglichkeiten. Glaube gründet sich auf Gott und sein Versprechen. Der Glaube, den Jesus von seinen Jüngern erwartet, der wendet sich an ihn, an Jesus selbst und vertraut ihm, bei ihm und mit ihm im Boot. Sind sie sicher? Darin liegt ihre Hoffnung. Und deshalb ist die Frage, wo ist euer Glaube, ein Hinweis, sich Jesus zuzuwenden, ihm zu vertrauen. Er ist es, der seine Jünger und alle, die an ihn glauben, rettet. Und er wird auch den letzten Sturm, der über diese Welt geht, er wird auch diesen letzten Sturm mit seinem Wort zum Schweigen bringen. Und er wird diejenigen, die ihm vertrauen, zum ewigen Leben führen. So können auch wir uns ihm vertrauensvoll zuwenden. Herr, hilf, sonst sind wir verloren oder ohne dich sind wir verloren. Und deshalb hatten die Jünger die große Frage, wer ist dieser Mensch? Wir müssen antworten, es ist der Sohn Gottes. Er trägt die Schöpfermacht Gottes in sich und deshalb kann er auch die Natur und die Kräfte der Natur kontrollieren und den Elementen Wind und Wasser befehlen und sie müssen ihm gehorchen. An der Stelle unterscheidet sich das Wirken Jesu von allem, was die Jünger bisher mit ihm erlebt haben. Bisher waren es immer Einzelereignisse mit einzelnen Leuten, die irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten hatten. Jetzt ist es etwas, was außerhalb von ihnen liegt und der Machbarkeit aller menschlichen Möglichkeiten entzogen ist. Wir können das Wetter nicht machen. Wir haben keinen Einfluss auf die Naturgewalten. Wir mögen sagen, Klimawechsel und all diese Dinge. Aber wir haben Wind und Wetter und Beben und Fluten und Feuer und die Kräfte und die Gewalten, die in der Natur herrschen, wir haben sie nicht in der Hand. Und hier steht Jesus vor ihnen, von dem es in der Bibel heißt, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem. Es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich mache das jetzt mal weg. Ob Christ oder nicht Christ. Die Natur können wir nicht beherrschen. Aber Jesus kann Stürme und Wetter wenden und ändern. Und er kann das Wunder vollbringen, dass mit einem Befehl Sturm und Wellen beruhigt werden. Wunder, so habe ich es mal gesagt, sind kein Beweis für seine Göttlichkeit, sind auch kein Beweis, dass er über alles herrscht. Wunder sind in der Bibel immer Zeichen und Zeichen weisen auf etwas Größeres und auf etwas anderes hin. Und über diese Wunder sind die Jünger verwundert, kommen aber zu neuen Erkenntnissen. Und diese neue Erkenntnis und entwickelt sich dann zu einer bewundernden Anerkennung. Diesem Jesus kann man vertrauen. Es heißt in diesem Text, ich gehe jetzt mal ein bisschen, ups, da muss ich nochmal zurückgehen. Wind und Wogen legten sich und es entstand eine Stille. Wind und Wogen legen sich und es entstand eine Stille. Ich habe mir damals notiert, wie lange dauert es, bis sich aufgefühltes und stürmisch bewegtes Wasser beruhigt? Wie lange dauert es, bis ein unruhiges Herz zur Ruhe findet? David bekennt, meine Seele findet Ruhe bei Gott. Von ihm kommt meine Hilfe. Ich finde es so schön in einem Lied ausgedrückt von den Aidlinger Schwestern. Damit möchte ich schließen. Vögel fallen nicht vom Himmel, wenn der Sturm auch tobt. Gib mir, Herr, im Weltgetümmel, dass mein Sein dich lobt. Fische können nicht ertrinken, mag das Meer auch drohen. Herr, in dir kann ich nicht sinken, du umgibst mich schon. Herr, du trägst mich auch im Sturme, birgst mich in der Flut, sicher wie im festen Turme, wer dir vertraut, hat's gut. Das wünsche ich euch und mir, so sitzen wir alle im gleichen Boot und Jesus ist der Kapitän. Auch wenn er schläft, wacht er doch. Amen.